Mit dem heutigen Gottesdienst unterbrechen wir unsere Predigtreihe über den ersten Korintherbrief für eine Weile. Denn wir kommen, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, in eine Zeit, in der wir der letzten Woche von Jesus Leben und Wirken gedenken wollen. Es ist eben diese Zeit des Jahres, in welcher wir uns auf die wichtigsten Ereignisse der ganzen Welt, der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft ausrichten wollen. Jesus Sterben, Tod und seine Auferstehung. Und heute feiern wir Palmsonntag, den Einzug Jesu nach Jerusalem. Die letzten Tage im Leben eines Menschen offenbaren häufig sehr viel über diese Person. Zumindest ist es bei Jesus von Nazareth so. Ein Mann, dessen Existenz unbestritten ist. Aber war er mehr als ein gewöhnlicher Mann? War er nicht einfach nur ein Zimmermann, ein Zimmerer, eventuell vielleicht sogar ein Hochstapler? Manche sprechen ihm zu, dass er ein netter Wanderprediger war, der gute Ziele verfolgte, aber doch einfach zu wenig naiv war oder zu naiv war. Ich weiß nicht, was deine persönliche Antwort auf diese Frage ist, aber ich möchte dich einladen, heute Jesus als den König kennenzulernen, als der er sich erweist, als König, der unbeirrten Schrittes vorangeht, als rechtmäßigen König, der die volle Kontrolle besitzt über alles in dieser Welt und der demütig nach Jerusalem hinaufzieht, um das ersehnteste aller Ziele zu erreichen. Damit wollen wir uns heute auseinandersetzen, indem wir Lukas 19, die Verse 28 bis 40 genauer betrachten werden. Und wir werden sehen, dass dieser König unser volles Vertrauen verdient. Eine kurze Bemerkung: In den Gottesdienstblättern werdet ihr sehen, dass dort Lukas 9 steht. Das ist natürlich nicht richtig. Da ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Das ist Lukas 19, 28 bis 40. Und ihr dürft gerne schon mal den Text aufschlagen. Und zwar auf der Seite 97, auch in den ausliegenden Bibeln. Lukas 19, die Verse 28 bis 40. Bevor wir uns jedoch dem Text zuwenden, wollen wir uns noch ganz kurz den Kontext dieser Stelle, dieses Abschnittes genauer ansehen. Der Einzug Jesu nach Jerusalem findet seinen Weg eigentlich in jeder Kinderbibel, nicht wahr? Wir alle kennen dieses Bild. Und das nicht zu Unrecht, denn wir finden diese Stelle oder dieses Ereignis in allen vier Evangelien wieder. Anscheinend fanden alle vier Evangelisten, dass es dieses Ereignis wert war, in ihr Evangelium mit einzubeziehen, in ihre Geschichte über Jesus Leben. Es ist eines der wichtigsten Ereignisse in Jesus Leben. Und im Lukas-Evangelium ist es zudem noch ein Höhepunkt. Denn im Lukas-Evangelium sehen wir, wie Lukas den Blick der Leser schon sehr früh auf dieses Ziel ausrichtet. Für Lukas ist der Ort Jerusalem der Fixpunkt, der geografische Fixpunkt für den Dienst, für den absoluten und vollen Dienst Jesu. Dort ist das Ziel. In Lukas 9 lesen wir zum Beispiel schon in dem Vers 51, es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er, Jesus, sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern. Kurz zuvor war Jesus noch in Galiläa, im Norden Israels unterwegs. Er heilte Menschen, trieb Dämonen aus und er verkündete die Botschaft vom Reich Gottes. Aber jetzt, als die Zeit erfüllt war, wendet er seinen Blick nach Jerusalem, zu diesem Ort hinauf. Und auch Lukas will seine Leser schon früh auf diesen Ort ausrichten. Jerusalem ist der Ort, an dem Großes geschehen wird. Und es bedeutet für uns, dass wenn wir Lukas 19 jetzt lesen werden, dass wir eine Situation vor Augen haben, die eine zentrale Bedeutung hat, die etwas über Jesus Königsein aussagt, über sein Wesen, sein Charakter. Und mit diesem Wissen wollen wir die Verse 28 bis 34 zuerst lesen. Dort lesen wir in Gottes Wort. Und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er zwei Jünger und sprach, geht hin in das Dorf, das vor uns liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los? Dann sagt, der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, gingen hin und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen: Warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen: Der Herr bedarf seiner. In diesen ersten 7 Versen des Abschnitts sehen wir die Führung des Königs Jesu. Wir sehen, wie Jesus die Ereignisse führt, damit sein Ziel dadurch erreicht werden würde. Die Verse beginnen mit der einfachen Aussage, dass Jesus lehrte und dann den Jüngern voranging. Wir können vermuten oder wir wissen eigentlich ziemlich sicher, dass Jesus von vielen Leuten begleitet wurde. Aber an dieser Stelle spielt es keine große Rolle für Lukas. Lukas legt den Fokus allein auf Jesus. Er ist es, der die Richtung vorgibt. Er ist es, der sich nach Jerusalem hin ausrichtet und ihnen vorangeht. Er ist es, der zu den Dörfern kommt, die beschrieben sind hier. Und diese Art und Weise, wie Lukas Jesus in dieser Situation als den Mittelpunkt darstellt, das ist auch für uns eine wichtige Erinnerung daran, dass auch der Fokus in unserem Leben um Jesus herum ausgerichtet sein sollte. Als Jesus seinem Ziel, der Stadt, nun nahegekommen war, bereitet er seine Ankunft vor. Dafür schickt er 2 Jünger voraus in eines der Dörfer, die wir vorher beschrieben gesehen haben, und sie sollen ein Füllen holen. Ich weiß nicht, ob ihr davor wusstet, was ein Füllen ist. Ich lerne durch die Luther-Übersetzung immer wieder neue Worte kennen. Ich habe in der Vorbereitung gelernt, dass es einfach ein anderes Wort für Fohlen ist. Und aus der Gesamtheit des Berichtes, auch der anderen Evangelisten, wissen wir, dass es um ein Eselsfohlen geht. Also es geht um einen Esel, ein junges Tier. Und Jesus' Auftrag lautet ganz einfach: Geht hin, findet und bringt. Arbeitet man in einem großen Unternehmen, dann kennt man diese Art von Auftrag vielleicht. Es gibt eine Not und der Leiter braucht etwas Bestimmtes. Die Mitarbeiter sind dafür da, das Problem zu lösen. Sie werden hingesandt, sie sollen ein Problem lösen und dafür etwas finden und die Lösung dann so bald wie möglich zurückbringen. Aber Jesus ist anders. Jesus wird hier dargestellt als derjenige, der nicht nur die Aufgabe gibt, nein, er weiß alles und er bereitet auch alles vor. Nichts hier ist dem Zufall überlassen. Wenn wir uns den Text genauer ansehen, dann sehen wir, dass Jesus den Ort des Tieres kennt. Jesus weiß, wo genau der Esel steht. Jesus weiß, dass der Esel angebunden ist. Er weiß, in welchem Zustand er sich befindet. Und Jesus kennt auch seine Geschichte, und zwar, dass der Esel noch nie geritten wurde. Doch es ist nicht nur das. Jesus wusste, dass die Jünger gefragt werden würden, warum sie diesen Esel einfach so mitnehmen. Eine nachvollziehbare Frage. Und Jesus gibt ihnen die passende Antwort, die richtigen Worte, damit sie seinen Auftrag ausführen könnten. Jesus bringt also die Jünger zur richtigen Zeit, an den richtigen Ort, mit den richtigen Informationen, mit den richtigen Worten, damit sie seinen Auftrag ausführen können. Wir lernen hier Jesus als jemanden kennen, der die volle Kontrolle über diesen Weg hat, über die Vorbereitung. Er ist der König, der alles nach seinem Willen vorbereitet. Diese Wahrheit ist so grundlegend und so fundamental wichtig. Sie ist nicht weniger wichtig als das Atmen für uns Menschen. Denn oft kommen wir doch in Situationen, in denen alles unkontrolliert aussieht, nicht wahr? Und ich sage euch, das ist eine Eigenheit der gefallenen Schöpfung, dem Zustand, in dem wir uns hier befinden. Und damit sind wir häufig schon einfach überfordert. Wir verstehen nicht, wir sehen nicht. Und unser Eindruck ist manchmal einfach Kontrolle, so sieht es nicht aus. Dann tritt vielleicht noch Angst in unser Leben und lässt alles noch sehr viel schlimmer erscheinen. Wir werden immer mehr zu diesem Abgrund hingerückt, hingeschoben, zu dieser Aussage, Jesus hat vielleicht doch einfach nicht die Kontrolle. Wenn du das kennst aus deinem eigenen Leben, aus welcher Situation auch immer, dann bitte ich dich, schau auf Jesus, den König, der alles führt und leitet, der die Kontrolle nie verliert. Schau auf ihn und verstehe, was für einen König du dort vor dir hast. Du hast einen König, der seit jeher alles in der Hand hat. Und das sehen wir bereits hier in diesen Vorbereitungen zu dem Einzug hin nach Jerusalem. Aber Lukas' Bericht in diesen ersten Versen zeigt uns noch einen weiteren Umstand. Ein Umstand, der so offensichtlich ist, dass es ist fast witzlos, ihn zu nennen. Aber die Tatsache, dass Jesus zur Ausführung seines Planes seine Jünger gebraucht. Es sind die Jünger, die er aussendet und das Fohlen holen lässt. Er bereitet sie vor, er führt alles, aber er gebraucht seine Jünger als das Mittel seiner Wahl. Wir wissen nicht, warum der Besitzer zum Beispiel die Worte, die Jesus den Jüngern mitgibt, wieso sie für ihn genügend Erklärung sind. Das ist nicht der Punkt in dieser Erzählung. Es geht nicht darum, zu verstehen, was im Hintergrund läuft. Das Wichtige ist zu erkennen, dass Jesus die volle Kontrolle behält und dass es seine Jünger dafür gebraucht, um seinen Plan auszuführen, um sein Ziel zu erreichen. So wie er die zwei Jünger gebrauchte, um seinen Weg nach Jerusalem vorzubereiten, so will er auch uns heute noch gebrauchen, um seinen Weg hier in dieser Welt zu gehen, um seine Ziele in dieser Welt zu erreichen. Lass uns das nicht vergessen, dass Jesus dich und mich gebrauchen möchte. Er ist es, der uns verschiedene Aufträge durch sein Wort gibt, der uns hinsendet, ob in der Gemeinde, am Arbeitsplatz oder zu Hause. Eines der deutlichsten Beispiele ist vielleicht der Auftrag der Evangeliumsverkündigung. Jesus gebraucht seine Jünger, um die frohe Botschaft und das Evangelium in alle Welt zu tragen, damit die Menschen ihn erkennen könnten und gerettet werden. Weil er uns braucht? Nein. Er könnte es auch auf anderem Weg tun. Aber er will uns gebrauchen, um dieses Ziel in dieser Welt zu erreichen. Wir sehen also immer wieder, dass Jesus natürliche Mittel gebraucht, uns als seine Jünger, um Übernatürliches zu erreichen. Lass uns das nicht vergessen. Zurück zu dem Text. Warum eigentlich? Warum eigentlich wollte Jesus einen Esel? Zu dem Zeitpunkt wissen wir es noch nicht wirklich. Wollte er einfach einen angenehmen Ritt nach Jerusalem hinauf? Ich meine, das ist vielleicht doch anstrengend gewesen und es ist einfach leichter, mit einem Esel dort hoch zu reiten. Oder gab es vielleicht einen anderen Grund? Wir wollen die nächsten Verse lesen und ich lese ab Vers 35. Und sie brachten's zu Jesus und warfen ihre Kleider auf das Füllen und setzten Jesus darauf. Und als er nun hinzog, breiteten sie ihre Kleider auf den Weg. Und als er schon nahe im Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben und mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Und sprachen, gelobt sei der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. In diesen Versen passiert so unglaublich viel. Aber wir wollen uns nochmal dieser Frage zuwenden. Warum ein Esel? Und dazu brauchen wir Hintergrundwissen aus dem Alten Testament. Und zwar die Aussage eines Propheten, der Jahrhunderte zuvor gelebt hatte, des Propheten Zacharia. Denn Zacharia 9,9 prophezeit dieser Prophet einen König, der kommen wird, mit den Worten, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Was also ist das Ziel Jesu mit all den Vorbereitungen, dass er die Jünger aussendet, dass er sie des Eselsfohlen zurückholen und dass er mit dem hinaufreiten wird? Es ist, damit er die Schrift erfüllt. Immer wieder sehen wir, dass Jesus hauptsächliches Anliegen war, die Prophezeiungen und die Vorhersagen über ihn zu erfüllen. Er sagt, er ist das Ziel der Schrift und er ist gekommen, um die Schrift zu erfüllen. Und auch hier sehen wir, wie er alles in dieser Welt lenkt, um die Schrift und die Zusagen zu erfüllen. Es ging also nicht einfach nur darum, dass er bequemer dort hinaufkommen würde, nach Jerusalem, in diese Stadt, sondern dass sich Gottes Wort erfüllen würde. Offensichtlich erfüllen sich zwei Dinge, der Ritt auf dem Eselsfohlen und die Begleitung durch den Lobpreis. Seit seiner Geburt führte Jesus dem Plan Gottes aus, bis auf diesen Zeitpunkt hin, um die Schrift zu erfüllen. Wir haben anhand der ersten Verse bereits festgestellt, dass Jesus die volle Kontrolle besitzt. Das soll und darf uns Trost und Mut geben, immer wieder. Doch hier finden wir eine wichtige Ergänzung in diesen Versen. Oftmals denken wir, dass der Trost darin zu finden ist, dass Jesus unser Leben so lenkt, dass es unseren Vorstellungen am ehesten entspricht. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel erwarten, dass wir eine gute Karriere machen. Das muss doch Jesus' Ziel sein. Oder immer gesund sind. Oder es keinen Familienstreit gibt. Aber hier lernen wir, dass es Jesus' hauptsächliches Anliegen ist, alles so zu führen, dass die Schrift, die Bibel, die Versprechen, die Gott uns gegeben hat, sich erfüllen. Und glaub mir, er weiß so viel besser, was wir brauchen, als wir es selbst tun. Ja, Jesus hat die volle Kontrolle und er wirkt alles zu dem Besten, zu der Erfüllung der Schrift. Und aus diesem Grund hoffen wir zugleich nicht auf die Dinge, die uns nicht versprochen sind, sondern wir wollen uns ausrichten auf die Sachen, die Gott uns versprochen hat, bei denen wir uns sicher sein können, dass Jesus sie sicher bringen wird, sicher erfüllen wird. Daraus ergibt sich eine einfache Wahrheit, und zwar die, dass desto mehr wir uns an den Zielen Gottes ausrichten, desto mehr sehen wir die Kontrolle Jesu in unserem Leben. Für diese Verse hier, 35 bis 38, gibt es aber noch eine weitere Perspektive. Eine Frage steht nämlich noch offen im Raum. Wie kam es eigentlich dazu, dass die Jünger Jesus anbeteten? Wir lesen hier keine ausdrückliche Aufforderung Jesu an seine Jünger. In den Versen fällt auf, dass die Jünger auf einmal aktiv werden. Im Gegensatz zu den ersten Versen lenkt Lukas jetzt den Fokus auf die Jünger, die Jesus auf den Esel setzen. Sie bereiten ihre Kleider auf den Esel. Sie legen die Kleider auf den Esel. Sie bereiten den Weg, indem sie die Kleider auf den Weg legen und indem sie den Lobpreis Gottes beginnen. Warum tun sie das? Haben sie verstanden, dass sie hier Zacharia 9,9 erfüllen müssen? Oder gibt es vielleicht einen einfachen anderen Grund? Und ich denke, der Text selbst liefert uns die Antwort auf diese Frage. Und zwar in Vers 37. Lest nochmal mit mir. Dort lesen wir: Und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Mit Freuden lobten sie Gott, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Der Lobpreis kommt nicht einfach aus heiterem Himmel. Wiederholt lesen wir im Lukas-Evangelium und ganz besonders die Kapitel zuvor, dass das Volk Gott lobte für die Wunder, die Jesus tat. Der Einzug Jesu auf dem Eselsfohlen dort vor den Toren Jerusalems muss die Jünger an die vorangegangenen Ereignisse in den Kapiteln zuvor erinnert haben. Lobpreis war bereits in der Luft. Und diese Situation vor den Toren Jerusalems musste das entfacht haben wie ein Streichholzbenzin. Auf einmal bricht es aus den Jüngern hervor und sie loben Gott für diesen König, der da kommt. Die Jünger preisen Jesus als den König, der sie heilt und rettet. Sie wussten um die Macht Jesu und sie erhofften sich Großes von ihm. Und es war richtig so. Sie erkannten, dass es mit Jesus etwas ganz Besonderes auf sich hatte, dass er mehr als einfach nur ein Wanderprediger ist. Wussten sie also, wofür Jesus dort nach Jerusalem zog? Hatten sie schon erkannt, was das Ziel Jesu war? Nein, das haben sie tatsächlich noch nicht erkannt. Denn in Lukas 18 lesen wir davon, dass Jesus selbst ihnen gesagt hatte, was dort geschehen wird. Er selbst hat ihnen offenbart, zum dritten Mal zu dem Zeitpunkt, er hat es ihnen dreimal gesagt, dass er nach Jerusalem gehen wird, um dort angeklagt zu werden, verspottet zu werden, gekreuzigt zu werden und zu sterben. Und wir lesen in Kapitel 18, in Vers 34, das können wir kurz zusammenlesen. Kapitel 18, Lukas 18, Vers 34. Sie aber begriffen nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Sie preisen also Jesus als König und das vollkommen berechtigt. Aber sie verstanden nicht, was für ein König der vor ihnen war. Und es ist doch unglaublich. Jesus geht diesen Weg. Er steuert auf das Ziel zu. Er hat die volle Kontrolle über die Erfüllung der Versprechen Gottes. Und das schließt sogar das Unverständnis seiner Jünger mit ein. Bitte lasst uns nicht über diese tröstliche Botschaft einfach hinweggehen. Wie oft ist es so, dass wir einfach nicht verstehen? Vielleicht mögen wir das Ziel kennen, vielleicht wissen wir, was Jesus Ziel letzten Endes sein wird, aber wir verstehen einfach nicht, was dieser Weg soll. Manchmal denken wir, alles geht den Bach runter. Und wir haben den Weg nicht vor Augen. Die Jünger wussten nicht, welchen Weg ihr König gehen musste, um ihr König zu sein. Und so verstehen wir auch oft nicht, welchen Weg Jesus mit uns geht, um seine guten Ziele zu erreichen. Oft ist es nur Schritt für Schritt, dass wir mit ihm gehen und wir den Weg nicht wirklich sehen. Und so dürfen wir auch hier erkennen, letzten Endes geht es darum, dass wir uns fest an Jesus halten. Die Hoffnung ist, dass Jesus seinen Plan trotzdem erfüllt, dass er sein Ziel trotzdem erreicht, obwohl wir es nicht verstehen. Wie ein Vater sein Kind an der Hand nimmt und es führt bis an sein Ziel, bis er es erreicht hat und ihm zeigen kann, wohin der Weg geführt hat. So geht Jesus seinen Weg mit uns in dieser Welt. Also wir haben nun bereits gesehen, dass Jesus vollkommene Kontrolle hat und dass er sein Ziel erreichen wird und dass er das auch durch uns Menschen tut. Nun, die Jünger haben nicht alles verstanden, als sie Jesus als König anbeteten. Aber jetzt ist doch die Frage, was für eine Perspektive dürfen wir darauf haben? Wir sind es doch, die jetzt zurückschauen und besser sehen und verstehen. Wie können wir auf Jesus schauen? Das Ziel, das damals Jesus verfolgte, das ist doch jetzt bereits erreicht. Während die Jünger zu diesem Zeitpunkt nur ein kleines Puzzleteil hatten von diesem ganzen großen Bild, so dürfen wir doch das ganze Bild sehen. Und deshalb möchte ich uns kurz dazu einladen, nochmal darüber nachzudenken, was ist das ganze Bild? Was ist das große ganze Bild, in welches sich dieses Puzzleteil einfügt? Und für diese Frage wollen wir zurückgehen zum Anfang der Schöpfung des Menschen. Denn am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und er schuf alles, was lebt auf dieser Erde. Und zuletzt schuf er auch den Menschen. Nicht, weil der Mensch unbedeutend wäre, sondern ganz im Gegenteil. Weil der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Er, der im Ebenbild Gottes geschaffen wurde und Gemeinschaft haben sollte mit Gott. Hast du dich vielleicht schon mal gefragt, wofür du eigentlich lebst? Was der Sinn deines Lebens ist? Vielleicht bist du heute das erste Mal in dieser Gemeinde und stellst dich diese Frage. Du stellst dich diese Frage, was hat dieser König mit mir zu tun? Dann will ich dich dazu einladen, zuerst dir diese Frage zu stellen, was ist der Sinn des Menschseins? Wir lesen es in den ersten Kapiteln der Bibel. Der Sinn des Menschseins bedeutet, oder der Sinn des Menschseins ist, in der Gegenwart Gottes zu leben und in enger Gemeinschaft mit ihm zu leben. Das ist das pure Leben und die volle Erfüllung. Dafür sind wir gemacht worden als Menschen. Und weil Gott heilig, vollkommen und sinnlos ist, findet diese Beziehung eben in einem Rahmen einer liebenden Herrschaft statt, in vollem Gehorsam uns Menschen gegenüber Gott. Das Problem ist allerdings, dass diese ersten Menschen, die mit Gott damals so lebten, ungehorsam waren. Sie brachen aus dieser Herrschaft heraus aus. Sie verließen die perfekte Beziehung zu ihm, waren ihm nicht gehorsam. Sie verließen dadurch seinen Segen und seine Zuwendung. Sünde trennte den Menschen von Gott und sie tut es bis heute. Wir erkennen das in unserem eigenen Leben. Wenn wir sehen, wie großartig und sinnlos Gott ist, was sein Anspruch und sein Maßstab ist, dann erkennen wir, wir selbst sind getrennt von Gott und leben nicht so, wie wir es eigentlich sollten. Die Folgen des Falls, des Sündenfalls, waren also verheerend. Aber Gott war es, der in seiner Gnade Rettung versprach. Völlig unverdient. Und diese Rettung sollte zur Wiederherstellung dieser ursprünglichen Gemeinschaft führen. Und Gott wirkt das durch das ganze Alte Testament hindurch. Und was verspricht er im Alten Testament? Er verspricht einen König, der kommen wird, um diese gute Herrschaft wiederherzustellen. Um die Beziehung wiederherzustellen zwischen Gott und Mensch. Einen König. Und in diesem Kontext wurde auch diese Prophetie in Zacharia 9,9 gegeben. Ein König sollte kommen. Jesus ist dieser rechtmäßige König. Du fragst dich, was der Sinn deines Lebens ist? Dann schau auf Jesus. Dort findest du den Sinn deines Lebens. Die Jünger erkannten das, indem sie sangen in Lukas 19, gelobt sei der, da kommt der König in dem Namen des Herrn. Jesus ist der König, der im Namen des Herrn kommen sollte, um genau das zu erreichen. Dass wir Menschen wieder in Beziehung zu Gott treten könnten. Jesus ist der versprochene König. Jesus ist also der rechtmäßige König, der lebte, wie wir es eigentlich sollten, völlig sinnlos vor Gott stand. Aber er ist nicht nur der rechtmäßige König, wir lernen ihn hier auch als demütigen König kennen. Er ist ein König, der so anders als die herrschsüchtigen und brutalen Könige der damaligen Zeit lebten. Jesus reitet auf einem jungen Eselsfohlen demütig auf dem Weg hinauf zu Jerusalem. Und entgegen dem damaligen Brauch der Herrscher, mit Prunk und großem Gefolge aufzufahren, geschmückt mit einer langen Prozession, reitet Jesus auf einem jungen Esel, begleitet von dem gewöhnlichen Volk. Und das ist nicht einfach nur eine Rolle, die Jesus spielt. Das ist ein Ausdruck seines innersten Wesens. Jesus spielt keine Demut, er ist es wahrhaftig. Es spiegelt auch seine Dienstbereitschaft wider, die Tage später bewiesen wird, und zwar an einem blutigen Kreuz. Denn für die Rettung von uns Menschen war es nicht einfach nur notwendig, ein gutes Beispiel zu haben, ein Mensch, der uns vorgelebt hat, wie wir es sollten, sondern der uns rettete aus unserer Sünde. Es brauchte einen König, der uns dienen würde. Und hier in Jesus haben wir einen demütigen König, der sogar sein Leben lässt, der für uns gestorben ist, damit wir frei von Schuld vor Gott stehen können. Jesus musste in Jerusalem angeklagt, verraten und gekreuzigt werden, wegen dir und mir, damit wir in Gemeinschaft mit Gott leben können. Und diese Tat führt zu Frieden. Jesus ist auch der König, der Frieden bringt. Die Jünger preisen Jesus als den König mit den Worten, Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. So ist es wahr. Jeder, der sich Jesus anvertraut im Glauben, der sein Vertrauen auf ihn setzt, hat Frieden mit Gott. Jesus selbst ist unser Frieden. Liebe Geschwister, wenn wir bereits unser Vertrauen auf Jesus gesetzt haben, dann darf der Lobpreis der Jünger uns ein Ansporn sein und ein Vorbild. Wir haben doch eigentlich so viel mehr Grund zu danken. Wir sehen das ganze Bild. Wir sehen nicht einfach dieses kleine Puzzleteil. Lasst uns doch deshalb Jesus als den König anerkennen und bestätigen, als der er ist. Ihn preisen. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. die ihm entsprechen. Lasst uns auch vielleicht diese Woche ganz bewusst oder neu bewusst werden, wer dieser König ist. Dass er der rechtmäßige König ist, der demütig gekommen ist, um Frieden zu schaffen. Wir sehen aber hier in dieser Stelle, in diesen letzten Versen 39 bis 40, dass dort, wo Jesus als König bestätigt wird und vorgestellt wird, auch Ablehnung zu sehen ist. Die Freude wird eben nicht von allen geteilt. Ich lese die Verse 39 und 40. Dort lesen wir, und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm, Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach, ich sage euch, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Dort, wo Jesus bezeugt wird, dort wird er auch abgelehnt. Und das sehen wir seit 2000 Jahren. Bis heute hat sich nichts geändert. Wie damals reagieren auch heute unsere Arbeitskollegen, Bekannten oder vielleicht sogar die Familie auf ähnliche Weise auf Jesus, auf den Lobpreis, den wir ihm gebühren und widmen. Und ich will euch auch was Kleines verraten. Das wird sich nicht ändern, bis Jesus wiederkommt. Das wird immer so sein. Hier in diesem Beispiel sind es die Pharisäer, die sich an dem Lob stören. Sie waren anscheinend in der Menschenmenge und sie mussten es als Beleidigung empfunden haben, dass Jesus als der König Gottes bestätigt wird. Sie kannten die Schriften des Alten Testaments und konnten sich nicht vorstellen, wie so ein unscheinbarer Mensch etwas so Großes tun sollte, wie die Werke, die verheißen waren, die versprochen waren. Jesus wollten sie nicht als ihren König haben. Und deshalb bitten sie Jesus in scheinbarer Ehrerbietung, Meister, weise doch deine Jünger zurecht, das tun sie doch nicht wirklich. Du bist doch nicht dieser König. Doch Jesus entgegnet ihnen und lässt sich nicht auf diese Bitte ein. Er sagt, wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien. Anders ausgedrückt, wenn der Lobpreis der Menschen aufhören würde, dann würde die Schöpfung weitermachen. Es gibt keinen anderen Weg als den Lobpreis Gottes für den König Jesus. Im Alten Testament wird in den Psalmen immer wieder die Schöpfung dazu aufgefordert, Gott zu loben. Dieses Bild von der Schöpfung, die Gott anbetet, ist also nichts Neues für die Pharisäer, für die Menschen damals. Und was Jesus letzten Endes damit sagen möchte, ist, es ist unmöglich, dass Gott und sein König nicht gelobt werden. Es wird geschehen müssen. Jesus wird als dieser König bestätigt werden müssen. In diesem Fall ist es ja auch die Bestätigung seines Dienstes und die Erfüllung des prophetischen Wortes, worauf er hingearbeitet hat. Es geht gar nicht anders. Die Unausweichlichkeit der Anbetung, die begegnet uns im Neuen Testament später noch einmal. Und zwar greift sie der Apostel Paulus noch einmal auf. Im Philipperbrief hält er nämlich fest, dass am Ende, wenn Jesus ein zweites Mal kommen wird, das hat er uns nämlich versprochen, dass dann sich alle Menschen vor ihm verbeugen werden. Jedes Knie wird sich beugen und Jesus als König anbeten. Und wisst ihr, die Frage ist nicht, ob du Jesus anerkennst als König, ob du Gott lobst für sein Königtum. Wir alle werden es. Die Frage ist, betest du ihn jetzt bereits an als deinen König und Retter? Oder wirst du es einmal tun als König und Richter, wenn Jesus wiederkommt und Schuld und Sünde gerecht verurteilen wird? Ich bitte dich, denke darüber nach, wenn du Jesus noch nicht als deinen Retter kennst, als deinen König, der sein Leben für dich gegeben hat, auf den du dein Vertrauen setzt, dann denk darüber nach. Dieser König hat alles mit deinem Leben zu tun. Im Hier und Jetzt. So wie du auf ihn reagierst, das wird alles entscheiden. Und so lade ich dich ein, nein, ich flehe dich an. Vertraue Jesus dein Leben an. Kehre um von deinen früheren Wegen und bete Jesus als König und Retter an. Am Anfang der Predigt sagte ich, dass wir Jesus als König kennenlernen möchten in dieser Stelle. als König, der unbeirrten Schrittes vorangeht, als König, der die volle Kontrolle hat über dein und mein Leben, als König, der alles führt zur Erfüllung der Schrift und als König, der rechtmäßig von Gott eingesetzt worden ist, der demütig nach Jerusalem hinaufgeht, um zu dienen und zu sterben für Sünder. Es ist notwendig, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen. Auch wir, die wir uns Christen nennen. Das hier ist unsere Hoffnung, unser Fundament. Diese Wahrheiten begleiten uns jeden Tag. Sie sind die Grundlage unseres Lobpreises. Nicht nur in Wort, sondern auch in Tat. Und wie schön ist es, welcher König in der Geschichte, in der ganzen Menschheitsgeschichte, war so einer wie Jesus, der einen solchen feierlichen Einzug nach Jerusalem gewidmet bekam, nicht um mit goldener Krone geehrt zu werden, sondern eine Dornenkrone zu tragen. Nicht um sich auf einen Thron zu setzen, sondern am Kreuz zu hängen. Zeigt sich darin nicht die Liebe und Hingabe, die wir uns alle wünschen und uns alle erhoffen? Dieser König, der sein Leben nicht verschont hat, sondern hingegeben hat, er hat unser alles Vertrauen verdient. Und ihn wollen wir auch anbeten jetzt in einem Lied. Mit dem Lied All ihr Geschöpfe unseres Herrn. Lasst uns Gott loben für diesen König, den er uns gegeben hat. Und ihn preisen. Und über ihn freuen. Amen.